Ich möchte mit einer Frage starten. Wenn ihr nicht anders könntet und euch entscheiden müsstet zwischen Karfreitag und Ostersonntag, wenn ihr einen der beiden Tage auslassen müsstet und euch für einen entscheiden müsst, welchen würdet ihr wählen? Könnt ihr ja mal so kurz überlegen. Ich weiß jetzt nicht, welchen Tag du wählen würdest. Ob Karfreitag oder Ostersonntag. Ich hätte so eine Vermutung. Oder ob du dich vielleicht gar nicht entscheiden willst, weil beide Tage zusammengehören. Aber ich, wenn ich mich dafür entscheiden müsste, also nur wenn es so wäre, würde ich mich doch höchstwahrscheinlich dafür wohl entscheiden, Karfreitag auszulassen und ich würde Ostersonntag wählen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch das gerade auch für sich dachten. Warum denke ich das? Ich denke das, weil Karfreitag zweifelsfrei der deutlich unangenehmere Tag ist als Ostersonntag. Natürlich ist das Fest der Freude und des Sieges angenehmer als das Fest der Trauer, das Fest des Betrübtseins und der Betroffenheit. Wenn ich daran zurückdenke, wie ich so als 13-, 14-jähriger Teenager Karfreitag erlebt habe, dann habe ich vor allen Dingen noch Folgendes vor Augen. Viele Menschen, die dunkel gekleidet waren, so wie ich heute auch, und die für einen Tag so getan haben, als wüssten sie nicht, wie Ostern ausgeht. Die bedrückten Gesichter haben Jahr für Jahr auf mich den Eindruck erweckt, als wenn auch jedes Jahr wieder offen wäre, ob auf Karfreitag wirklich zwei Tage später wieder Ostersonntag folgt. Und jedes Jahr war aber Ostersonntag wieder da. Diese Sicht auf Karfreitag, vielleicht findet ihr euch in der auch wieder, ich weiß es nicht, wird diesem Tag aber nicht so ganz gerecht. Matthias hat das eben schon gesagt, da ist einfach so eine Spannung drin. Und diesen Karfreitag, dass wir den haben, den gibt es nicht ohne Grund. Der ist bewusst ein Tag, an dem die allermeisten Menschen arbeitsfrei haben. Ein Tag mit seinem ganz eigenen Charakter und den wir nicht vorschnell als lästige Pflicht zwei Tage vor Ostersonntag abtun sollen. Vor der Auferstehung von Jesus und im Lichte dieser Auferstehung dürfen wir Karfreitag sehen. Aber vor dieser Auferstehung ist es notwendig, dass wir uns auch den Weg des Leidens und des Sterbens von Jesus vor Augen führen. Dafür gibt es diesen Feiertag. Und das wollen wir heute in diesem Gottesdienst bedenken. Und dazu möchte ich euch heute mit in einem Abschnitt aus dem Römerbrief nehmen. Da schreibt der Apostel Paulus ein ganzes Kapitel, nämlich Kapitel 6, über die Auswirkungen von dem Tod und auch von der Auferstehung von Jesus für uns Menschen. Und er gebraucht dabei auch das Bild der Taufe. Das lassen wir weg, sondern wir steigen direkt danach ein, bewusst mitten in den Ausführungen von Paulus, weil wir heute den Schwerpunkt auf den Teil mit dem Tod legen. Lese Römer 6, die Verse 5 bis 11. Wenn mich der Klicker nicht im Stich lässt, lese ich das auch gleich los. Ah. Danke. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Wenn ihr genau hingesehen habt, dann habt ihr diese blau markierten Wörter im Text gesehen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Sämtliche Formen der Wörter Tod und Sterben waren das, die da blau eingefärbt waren. Und mit einer Ausnahme taucht tatsächlich in jedem Vers mindestens einmal das Wort Tod oder Sterben auf, in irgendeiner Form. Und Paulus entfaltet hier in diesen Versen die Notwendigkeit des Sterbens. Denn die Grundlage für das gesamte neue Leben, welches wir als Christen empfangen, beruht auf dem wirklichen Sterben und der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist ein geschichtliches Ereignis, welches genauso passiert ist. Daran lässt Paulus hier überhaupt keinen Zweifel. Ohne das Opfer von Jesus Christus würde es um uns einfach ganz anders aussehen. Und in den eben gelesenen Versen macht Paulus deutlich, was das letztlich auch für uns bedeutet. Gleichzeitig verbunden auch mit einer Warnung, nicht zu schnell zu sein beim Sprung von Karfreitag zu Ostersonntag. Direkt in Vers 5 macht der Paulus klar, dass unser Tod gewissermaßen der von Jesus ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind. Je nach Übersetzung, ich habe unten drunter noch mal eine wörtlichere, die Elberfelder Übersetzung angefügt. Da steht, dass wir verwachsen sind mit dem Tod von Jesus. Wir wachsen mit ihm zusammen, sodass sein Tod unser Tod ist, seine Auferstehung auch unsere Auferstehung ist. Wie bei so einem festgewachsenen Knoten. Und Paulus spricht hier auch von unserem Tod und dass der Tod von Jesus auf eine gewisse Weise unser Tod geworden ist. Und er warnt davor, dass wir das nicht zu schnell auf irgendeine andere Ebene übertragen. Und im zweiten Teil des Verses von in der anderen Übersetzung seht ihr, da steht die Gleichheit unseres Todes mit dem Tod von Jesus Christus. Und er spricht hier von Gleichheit, aber nicht von Deckungsgleichheit. Was meint der Paulus nun hiermit? Mal wieder schön kompliziert und ich möchte mal versuchen, das zu erläutern, dass es vielleicht etwas klarer wird. Und zwar habe ich dafür was mitgebracht. Zwei Kerzen. Eine große Kerze, eine kleine Kerze, das Teelicht. Damit diese beiden Kerzen so produziert und gegossen worden sind, wie sie jetzt sind, ist ein Prozess, der hinter diesen Kerzen liegt. Sie mussten beide den gleichen Prozess durchmachen, damit sie eine Kerze geworden sind. Das Wachs besteht aus verschiedenen Fetten und Ölen. Zumindest hat mir das Internet so verraten und ich hoffe, dass das stimmt. Und letztlich wurde das dann verarbeitet und das ist herausgekommen. Die Details, wie das jetzt genau passiert ist, sind jetzt nicht ganz so entscheidend. Wesentlich ist aber Folgendes. Der Prozess der Herstellung, der ist gleich. Allerdings sind diese beiden Kerzen nicht deckungsgleich, denn diese Kerze ist wesentlich größer als dieses kleine Teelicht. Sie sind gleich, es sind beides Kerzen, aber sie sind nicht deckungsgleich. Und was Paulus hier bei der Gleichheit des Todes meint, ist Folgendes. Jesus ist quasi die große Kerze, die erste Kerze. Ohne seinen Weg könnte keine weitere Kerze hergestellt werden, egal wie klein die auch sein mag. Jesus bereitet den Weg durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Das ist nicht wiederholbar oder von irgendeinem anderen Menschen schaffbar. Das geht nicht. Er bringt das in Vers 10 auf den Punkt. Denn wenn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Und die Gleichheit unseres Todes mit dem Tod von Jesus besagt, dass auch wir in einem gewissen Sinne sterben müssen. Eben nicht deckungsgleich, denn wir müssen nicht am Kreuz von Golgatha sterben, Gott sei Dank, sondern in uns muss etwas sterben. Denn ohne, dass in uns etwas stirbt, können wir nicht an Jesus glauben. Es braucht das Sterben der Sünde. Es braucht die Gleichheit, wie Paulus es schreibt, des Sterbens. Es braucht diesen Prozess, um zu einer Kerze, zu einem gleichen Teelicht zu werden. In dem Moment, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, macht es Klick in ihm. Da passiert etwas. Da merkt jemand, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Gott. Ich trage Schuld in mir. Und ich brauche diesen Jesus. Ich kriege mein Leben einfach nicht alleine geregelt. Ihr kennt vielleicht diesen Ausspruch, wenn jemand was ganz Schlimmes euch vielleicht angetan hat, dann denkt ihr vielleicht in eurem Herzen, boah, der ist für mich gestorben, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. In dem Moment, wo ich Ja zu Jesus gesagt habe, ist jemand gestorben. Nämlich der Matthias, der denkt, er kriegt sein Leben ohne Gott hin. Der ist gestorben. Wenn wir an Jesus glauben, ist etwas in uns gestorben. Nicht deckungsgleich wie bei dem Tod von Jesus, denn den Tod, den hat er auf sich genommen, aber es ist trotzdem ein Prozess, ein gleicher Prozess. Nämlich so, wie mit Jesus kurzer Prozess am Kreuz gemacht wurde, so wird kurzer Prozess mit der Sünde in uns gemacht. Das meint Paulus mit der Gleichheit des Todes, wenn er schreibt, sein Tod ist gewissermaßen unser Tod geworden. In den Versen 6 und 7 entfaltet Paulus das weiter. Erstmal Vers 6. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus leben, ist mit ihm gekreuzigt worden. Das ist im Übrigen das gleiche Wort wie bei den beiden Männern, die mit Jesus wirklich zu Rechten und zur Linken gekreuzigt wurden. Jesus wurde ja nicht alleine gekreuzigt, da war ein Mann zu seiner Rechten und ein Mann zu seiner Linken. Paulus überträgt dieses Wort hier, er macht aber klar, da muss etwas sterben. Und dann bringt er das so eben treffend auf den Punkt wie in Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Paulus entfaltet sehr deutlich, es ist notwendig, dass da etwas sterben muss. Denn die Hoffnung, die an Ostern kommt, musste durchs Grab. Damit etwas auferstehen kann, muss es wirklich erstmal sterben. Wenn wir diese Verse hier von Paulus lesen, dann müssen wir uns dabei auch Folgendes vor Augen führen. Wir heute leben ja hier 2000 Jahre später etwa. Und für die Jünger, die das damals alles miterlebt haben, war diese Spannung real. Jesus hatte ihnen zwar angekündigt, was passieren wird, aber die saßen dann nicht und haben die Hände in den Schoß gelegt und gesagt, ah ja, stimmt, jetzt kommt die Kreuzigung von Jesus. Ein Glück, dass er uns das angekündigt hat. Wir wissen ja, der wird in 2 Tagen wieder auferstehen. Deswegen können wir ja schön entspannt bleiben. Nein, natürlich nicht. Die haben was ganz anderes gedacht. Für die Jünger ist eine Welt zusammengebrochen. Die haben sich das ganz anders vorgestellt. Jesus ist für sie ganz plötzlich und total unerwartet verurteilt worden und am Kreuz gestorben. Die hatten ganz andere Pläne. Und dieser Tod am Kreuz, den Jesus erlitten hat, ist wirklich ein unfassbar grausamer Tod. Selbst bei den Römern, die alles andere als zimperlich waren, galt die Todesstrafe am Kreuz als die grausamste und entsetzlichste Hinrichtungsart. Eine Art der Hinrichtung, die gezielt Demütigung, Folter und Abschreckung mit eingeschlossen hat. Ein Verbrecher, der an einem Kreuz gekreuzigt wurde, wurde dazu gezwungen, sich selbst einen sehr langsamen Tod durch Ersticken zuzufügen. Durch die ausgestreckten Arme und das in der Luft hängen, wurde die Brust nach oben gedrückt und nach außen gezogen. Das hat jeden Atemzug ganz, ganz schwer gemacht. Und sobald sich derjenige, der da am Kreuz hing, aufrichten wollte, ein natürlicher Reflex, damit er irgendwie wieder Sauerstoff kriegt, in diesem Moment musste er sich irgendwie aufrichten und das geschah mit der Hilfe der Arme oder der Füße. Und in allen diesen vier Körperteilen wurden Nägel durchgejagt. Er musste sich also auf die Körperteile stützen, wo die Nägel brannten. Und dieses Aufrichten hat also jedes Mal wieder neue, unfassbare Schmerzen verursacht. Gleichzeitig mit jedem neuen Atemzug schürft sich der Rücken, wenn man sich aufrichtet, an diesem Kreuz weiter auf. Und machen wir uns nichts vor. Wir haben ja ein schönes, glattes und bearbeitetes Holz. Das Kreuz, an dem Jesus hing, war sicherlich nicht so bearbeitet, sondern das war rau und unbearbeitet. Da hat sich der Rücken aufgeschürft, bei jedem Atemzug der gleiche Rücken, der vorher ausgepeitscht und gegeißelt wurde, damit bereits aufgerissen und blutig war. Am Kreuz hängen war ein Wechseln von Qual und noch mehr Qual, von Leid und noch mehr Leid. Die Kreuzigung war ein lange hinausgezögerter Todeskampf, den man nicht gewinnen kann. Und das Ganze fand in aller Öffentlichkeit statt, sodass jeder es sehen kann, jeder sich darüber lustig machen kann. Das ist die Todesstrafe am Kreuz und ich höre jetzt auch auf mit der Beschreibung. Aber das ist das, was Jesus am Kreuz von Golgatha wirklich für Qualen erlitten hat. Das ist keine Legende, die wir uns weitererzählen, sondern das ist wirklich passiert. Das ist so geschehen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Passion Christi kennt. Da wird der Leidensweg von Jesus sehr eindrücklich dargestellt. Den kann ich durchaus weiterempfehlen. Allerdings sage ich gleich vorweg, das ist kein Film für zarte Gemüter und der ist auch erst ab 16 Jahren. Also Jesus ist wirklich einen grausamen Tod gestorben. Einen echten Tod, kein Legendentod. Was folgt nun für uns daraus? Der Paulus, der diesen Abschnitt geschrieben hat, der schreibt das ja an eine Gemeinde in Rom, also an Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und natürlich ist es so, dass wir Menschen, und damit sind wir wieder in dem Spannungsfeld, damals wie heute durch die einmalige Annahme des Opfers von Jesus Christus gerettet sind. Ja, das ist so. Wir müssen diesen Weg zum Glück nicht mehr gehen, dank Jesus. Ein Ja für Jesus hier auf der Erde, das bedeutet ein vollständiges Sterben für die Sünde. Und das ist großartig. Paulus macht in diesem ganzen Abschnitt an mehreren Stellen deutlich, dass damit der Herrschaftsanspruch von der Sünde, der ist vorbei. Wir sollen deswegen der Sünde in unserem Leben nicht mehr dienen, denn die ist ja eh tot. Dann brauchen wir der auch nicht mehr dienen. Aber Paulus schreibt das ja an Menschen, die das wissen, die bereits Ja zu Jesus gesagt haben, die ihn angenommen haben. Und das tut er, weil er genau um die Gefahr im alltäglichen Leben weiß, dass da noch tote Anteile in uns sind, die zu sehr unser Leben bestimmen wollen. Die wir mit uns tragen, obwohl die faktisch schon tot sind. Mit diesen toten Anteilen ist jede Form von Sünde gemeint, in die wir noch verstrickt sind. Jede Tat, jede Haltung, jede Einstellung, die nicht gut ist. Zum Beispiel, wenn ich nicht die Wahrheit sagen will, weil ich keinen Mut habe. Wenn ich meinen Ehepartner anschnauze. Wenn ich bei meinem Gegenüber Fehler von früher immer wieder hervorhole, weil ich ihm nicht vergeben will. wenn ich eine grundsätzliche Abneigung und negative Einstellung gegenüber jemand anderes habe. Das sind tote Anteile in uns. Wir tragen tote Flecken mit uns rum, die uns belasten und die wir gar nicht tragen müssen, denn die hat Jesus auf sich genommen durch seinen so grausamen und leidensvollen Tod. Deshalb schreibt der Paulus hier so deutlich, wir sollen diese toten Dinge auch wirklich sterben lassen, wirklich begraben, sie wirklich zu Jesus bringen. Und es braucht einfach eine gewisse Trauer und eine Betroffenheit über die toten Dinge, die noch an uns kleben, die uns belasten. Es braucht ein innerliches Sterben und Loslassen, damit schon hier in uns etwas auferstehen kann. Platt gesagt, es braucht einen traurigen Karfreitag, damit der Ostersonntag umso fröhlicher sein kann. Das ist ein bisschen wie bei einer Pflanze, die tote Blätter hat, die man entfernt und abreißt, damit da wieder Raum ist für neues blühendes Leben. Damit die Lebensenergie nicht verschwendet wird für tote Blätter, sondern in die lebenden Blätter fließen kann. Und nur da, wo die toten Blätter wirklich abgerissen und wirklich entfernt werden, abgeworfen werden, nur dort können auch neue Blätter wachsen. Genauso ist es auch bei uns Menschen, wo etwas stirbt und nur da, wo etwas stirbt, kann auch etwas auferstehen. Deshalb braucht es auch unsere Bereitschaft zum Sterben. Wir sollten uns nicht dem Trugschluss hingeben, dass Jesus so einen grausamen Tod sterben musste und für uns bleibt es ein Leben lang immer alles angenehm und unsere größte Sorge ist hier und da mal ein schlechtes Gewissen. Nein, diese Art des Sterbens ist nicht angenehm, die tut weh. Aber nur, wo etwas stirbt, kann auch etwas auferstehen. Diese Grundlage ist letztlich auch für uns die allerbeste, weil Jesus dann wirken kann. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wenn du mal so darüber nachdenkst, in welchen Momenten hast du die tiefsten und nachhaltigsten Veränderungen in deinem Leben erlebt? Wie hat Gott in dir aufgeräumt und dich verändert? Natürlich gibt es da verschiedene Wege, aber wenn ich bei mir so darüber nachdenke, dann waren es oft die schweren Zeiten, die Momente des Leidens, durch die Gott an mir gearbeitet hat. Wenn er mir aufgezeigt hat, dass in mir etwas ist, ein toter Anteil ist, der noch sterben muss, damit er es endlich mit Leben füllen kann. Ich möchte euch dazu ein Beispiel erzählen. Ich habe das irgendwann schon einmal erzählt. Aber die brutalen Anteile und das, was da in mir passiert ist, die hatte ich nicht so ausgeführt. Und zwar war das folgendermaßen, das war im Jahr 2016. Damals war ich noch an einer Bibelschule. Es war in meinem 3. und 4. Jahr. Und ich habe in meiner Zeit an der Bibelschule viele tolle Dinge erlebt. Viele Dinge, für die ich sehr dankbar bin. Aber ich habe dort auch einige Zustände gesehen, die ich nicht gut fand, die nicht in Ordnung waren. Und da habe ich gesagt, ich will etwas dagegen unternehmen. Ich will dagegen vorgehen. Habe mich dafür eingesetzt. Ich hatte gute Ziele, habe mich mit anderen Menschen zusammengetan, habe mit anderen Menschen zusammen gebetet, habe Veranstaltungen durchgeführt, habe versucht, mit meinem eigenen Leben positiv daran zu gehen. Wollte selber diese Veränderungsprozesse voranbringen. Und ich habe immer mehr ehrenamtliche Positionen in mir vereint und habe Gas gemacht. Alles super soweit. Und mit der Zeit tat sich in mir eine Wurzel auf. Die Wurzel, dass ich dachte, boah, ich werde ja echt gebraucht. Boah, wenn Gott mich nicht hätte, dann würde es hier echt schlecht aussehen. Aber ein Glück hat er mich berufen, dass ich da jetzt dran arbeite. Also habe ich Gas gegeben, habe mich für ihn eingesetzt. Mit guten Zielen. Und dann gab es zwischendurch so zwei, drei Situationen, wo ich gemerkt habe, das ist echt anstrengend. Ich komme echt an meine Grenzen. Zwei, drei Situationen, wo ich schon gemerkt habe, oh, ich muss innehalten, muss vorsichtig sein, dass ich nicht überpower. Zwei, drei Situationen, wo Gott angeklopft und gesagt hat, vorsichtig, Matthias. Aber ich habe nicht gehört. Ich habe gedacht, ich werde gebraucht, ich mache weiter. Es geht nicht ohne mich. Und dann kam es, wie es kommen musste. Dezember 2016, da hat es mich dann richtig erwischt. Da hat es mich so umgehauen, dass ich in einer Nacht 5-mal am Stück gekotzt habe. Stecker gezogen. Nichts ging mehr. Tagelang einfach nur rumgelegen. Aus und vorbei. Ich habe viel zu lange über meine Kräfteverhältnisse gelebt und es aus mir, meiner Kraft machen wollen, was ich für richtig gehalten habe. Und habe die Warnungen von Gott in den Wind geschlagen. Und da, in diesem Moment, ist in mir etwas gestorben. Da, wo ich äußerlich zerbrochen war, war mein Inneres endlich bereit zur Umkehr. Bereit, dass da etwas wirklich stirbt und bei Gott abgegeben wird. Nicht nur mit dem Kopf, sondern im Herzen. Eine Art von Stolz und Hochmut, eine Art Denken, ich bin unersetzbar. Mir wurde klar, ich bin nicht die Schlüsselfigur für all die Art von Veränderung einer Bibelschule, die ich für richtig halte. Und die auch überhaupt nicht schlecht war. Aber Gott braucht mich nicht. Er ist nicht auf mich angewiesen. Ja, okay, ich bin ein Werkzeug. Ich kann und ich darf und ich soll das auch sein. Aber ein Werkzeug ist nicht mehr als ein Zeug in der Hand dessen, der es bedient. Und Gott, der Handwerker, der hat genug anderes Werkzeug in seinem Werkzeugkoffer. Und damit begann ein Prozess, in dem Gott mich lehrte, dass er unersetzbar ist. Sonst niemand. Damit diese Veränderung aber möglich wurde, musste erst der tote Anteil in mir sterben. Ich musste mir dessen bewusst werden, oh Gott, hier bin ich falsch unterwegs gewesen. Musste ihm das hingeben. Ich musste das wirklich begraben. Denn nur, wo etwas stirbt, kann auch wirklich etwas auferstehen. Welcher tote Anteil in dir muss noch sterben und begraben werden? In welchem Bereich quälst du dich noch mit irgendwelchen toten Anliegen und Anteilen in dir herum? Vielleicht hältst du dich auch auf irgendeine Art und Weise oder irgendwo für unersetzbar. Vielleicht suchst du auch Erfüllung darin, dass du immer beschäftigt wirkst oder bist, um dir und anderen wichtig vorzukommen. Vielleicht hältst du dich aber auch für so wertlos, dass du es nicht verdienst, dass die Sünde in dir wirklich tot ist. Welcher tote Anteil in dir muss noch sterben und begraben werden? Was tot ist, gehört begraben. Wenn wir tote Dinge festhalten, dann kleben die noch an uns, obwohl die da eigentlich nicht hingehören. Die belasten uns während unseres Lebens hier auf der Erde. Und heute ist Karfreitag. Gerade heute, aber auch an jedem Tag sonst, aber heute dürfen wir uns das besonders vor Augen führen, lädt Jesus uns ein, diese toten Anteile ihm zu bringen, sterben zu lassen, sie zu begraben. Ihm zu erlauben, sie uns zu zeigen, wo sie sind. Und dass wir betroffen werden über das Tote, was noch in uns klebt. Denn Jesus hat keinen geringeren Preis gezahlt als den grausamen und qualvollen Tod, den er für uns erlitten hat. Lasst uns diese toten Anteile diesem Jesus bringen. Denn nur, wo etwas stirbt, kann auch etwas auferstehen. Amen.